Wir haben uns gerade schon ganz, ganz kurz unterhalten, denn der Morgen ist nicht so gut gestartet. Wir hatten es vor 3 Wochen darüber, die Stichwahlen zur Präsidentschaft in Kolumbien fanden gestern auf heute statt. Und das Ergebnis, ja, die extreme Rechte hat gewonnen.
Ja, die extreme Rechte hat gewonnen, genau. Also Abelardo de la Espreya hat nach aktuellem Stand, es ist ja jetzt ungefähr 1 Uhr morgens in Kolumbien, 49,7% der Stimmen erhalten. Das ist 1 Prozentpunkt mehr als der Kandidat des linken progressiven Regierungslagers, Iván Cepeda. In absoluten Stimmen entspricht das in etwa 250.000 Stimmen. Also es ist ein sehr knappes und man muss sagen auch vorläufiges Ergebnis.
Vorläufig, weil...
Wir hatten es... Vor 3 Wochen schon mal, genau. Also es wird in Kolumbien folgendermaßen gezählt. Es gibt eine Vorauszählung, also es gibt keine Nachwahlbefragung, wie wir das aus Deutschland kennen, dass dann also die Umfrageinstitute hingehen an die Wahlurnen bzw. an die Orte, wo gewählt wird und die Leute befragen und daraus dann so eine erste Hochrechnung erstellt wird. Sondern was passiert ist, dass ein erstes Mal ausgezählt wird, direkt vor Ort. Das ist der Preconteo, die Vorzählung sozusagen. Und dann findet dann eigens durch eigene Wahl RichterInnen nochmal eine richtige Auszählung statt. Und die dauert naturgemäß etwas länger. Es ist noch nie in der kolumbianischen Geschichte so gewesen, dass die richterliche Auszählung eigentlich dann nochmal das Ergebnis nicht bestätigt hätte. Bei 250.000 Stimmen Vorsprung nur, das ist weniger als 1%, muss man natürlich vorsichtig sein. Da kann sich noch was verändern. Gleichzeitig hat aber gut der unterlegene Kandidat Iván Cepeda zwar gesagt, wir erkennen das vorläufige die vorläufigen Zahlen an, warten aber, bis jetzt irgendwie die richterliche Auszählung stattgefunden hat. Gleichzeitig aber hat Abelardo de la Espreya, der Kandidat der Rechten, schon seine Siegesrede gehalten hat auch schon aus den USA die offiziellen Glückwünsche erhalten. Da waren die USA die ersten, weil es ist eben noch kein offizielles Ergebnis.
Also auf linker Seite ein bisschen gemäßigter als bei den ersten Auszählungen, beziehungsweise in der ersten Runde der Präsidentschaft?
Ja, also diesmal ist der Diskurs des Kandidaten Iván Cepeda etwas vorsichtiger. Also wie gesagt, er hat gesagt, es ist keine offizielle Anerkennung. Man nimmt die ersten Zahlen zur Kenntnis. Es ist aber nicht so wie in der ersten Runde, wo man explizit gesagt hat, dass man das Ergebnis nicht so anerkenne und dass der Verdacht des Wahlbetrugs im Raum stünde.
Bevor wir jetzt nochmal in die Details reingehen, was bedeutet das denn für dich persönlich, dieses Ergebnis? Mit was für einer Stimmung blickst du jetzt in die nächste Zeit?
Ja, das ist, man sagt, das ist so der Wahlkater, auch jetzt erstmal, was ich heute Morgen jetzt so gelesen habe. Also, es wird schwierig. Erstmal, was hervorgehoben wurde jetzt von vielen Leuten, ist eben die Kampagne nochmal in den letzten 3 Wochen, also die starke Wahlkampagne, die jetzt das linke Lager nochmal hingelegt hat, war sehr viel von so Grassroots-Initiativen die Rede, weil die Kampagnenkoordinierung der Linken nicht besonders stark gewesen, ist schon zur ersten Runde hin, aber in der zweiten ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber einfach viele Leute einfach Eigeninitiative ergriffen haben angesichts der Gefahr, was jetzt wohl Realität zu werden scheint, dass eben so ein extrem rechter Kandidat die Regierungsgeschäfte übernimmt. Meine persönliche Stimmung, es ist erstmal irgendwie Montagmorgen, also schlechter kann man eigentlich eine Woche nicht beginnen. Warten wir mal ab. Also ich persönlich muss ich sagen, bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, irgendwie die Wahlergebnisse nicht anzuerkennen. Ich habe jetzt gerade nochmal die Seite der Registraduría aufgerufen. Das ist im Prinzip die Behörde, die für die Auszählung der Stimmen zuständig ist. Und ja, die ist down, die Seite. Also es ist irgendwie, ich weiß es noch nicht genau, aber tendenziell würde ich jetzt nach meinem Gefühl, ohne aber irgendwie das jetzt auf eben Zahlen stützen zu können, weil wir haben eben keinen Zugang, aber so die kolumbianischen KommentatorInnen, die Zeitungen gehen eigentlich momentan davon aus, dass eben Abelardo de la Espreya der neue Präsident Kolumbiens wird ab August.
Du hast ein bisschen die Wahlkampagne in den letzten 3 Wochen auf linker Seite erwähnt. Dazu gehörte ja auch die große Militäroperation der vergangenen Tage, die dafür sorgte, dass der stellvertretende Kopf mit dem Kampfnamen Marlon, der aus der ehemaligen FARC-Rebellen bestehende Guerilla-Gruppierung EMC um Iván Mordisco getötet wurde und die Gruppe für besiegt erklärt wurde. Ja. Letztendlich konnte das wahrscheinlich auf die Wahlergebnisse kaum Einfluss nehmen.
Das hat eigentlich kaum Einfluss. Auch das hatten wir auch schon bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, wo es dann auch nochmal ein Bombardement gab, ich glaube am Wahltag selber. Das ist irgendwie auch so traurig und so abstrus das klingt, aber das nimmt dann keinen großen Einfluss mehr auf die eigentliche Stimmabgabe. Ja, weil in Kolumbien werden andauernd irgendwelche Kommandantes getötet und es gibt wieder ein Hin und Her. Dann vor einigen Tagen ist nochmal so eine Guerilla-Splittergruppe von 100 Leuten hat sich demobilisiert. Das jetzt einzuordnen, das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber es hat im Prinzip keine Bedeutung gehabt mehr für den Wahlausgang beziehungsweise für das WählerInnenverhalten. Ja.
Mhm. Gleichzeitig kündigt ja eventuell neuer Präsident Espriella, einen harten Kurs gegen die bewaffneten Gruppen zu führen und gleichzeitig, du hast es schon ausblicken lassen, ist das eigentlich irreal, dieses Wahlversprechen einzulösen und quasi alle bewaffneten Gruppen aufzulösen unter Zwang.
Ja.
Was denkst du, wie viel kann das an Gewichtung haben, diese Wahlversprechen nicht zwangsläufig erfüllen zu können?
Also man muss jetzt sehen, vielleicht sollten wir auch nochmal drauf blicken, also Abelardo de la Espreja, ich kann total verstehen, ich habe das auch lange nicht hinbekommen, den Namen unfallfrei auszusprechen.
Letztes Mal hat es besser geklappt.
Abelardo de la Espreja hat jetzt in seiner Siegesrede vor ein paar Stunden in Barranquilla vor seinen Anhängerinnen überraschend erstmal für einige KommentatorInnen einen relativ konzilianten Ton angeschlagen, hat also gesagt, man wird die Rechte der Opposition wahren, man wird im Rahmen der Verfassung, die Verfassung von 1991, das ist in Kolumbien, im Rahmen der Verfassung regieren, hat also einen sehr republikanischen Ton angeschlagen, weil er natürlich auch weiß, er hat ein Ergebnis erzielt, wo die Hälfte der Wählerschaft bei der Rekordwahlbeteiligung von über 60% in Kolumbien, so hoch war die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde noch nie, hat natürlich auch das halbe Land in Anführungsstrichen gegen sich. Und dieser konziliante Ton hat jetzt erstmal zumindest in der liberalen Presse so kurz für Aufatmen gesorgt, weil er kann nicht durchregieren in dem Sinne, weil er hat ja keine parlamentarischen Mehrheiten, beziehungsweise seine Bewegung selbst hat ja bei den Kongresswahlen Anfang des Jahres oder im März diesen Jahres kaum Sitze geholt. Das heißt, er muss sich die Mehrheiten im Kongress auch suchen. Er wird nicht einfach nur mit Dekreten durchregieren können. Und da muss man sehen, er ist von einigen rechten Parteien oder auch der großen, starken rechten Partei unterstützt worden, obwohl die eigentlich eine eigene Kandidatin hatte. Da muss man sehen, inwieweit er sich da durchsetzen kann und irgendwie Mehrheiten in dem Kongress finden kann. Was jetzt eine konkrete Frage auf den bewaffneten Konflikt angeht. Also, wir sind bei über 50 oder 60 Jahren bewaffneten Konflikt in Kolumbien. So, also diese Gruppen aufzulösen oder so weiter, das ist ein Riesenproblem. Der Vorschlag der vorherigen Regierungen war eben, okay, wir versuchen mit den Gruppen zu verhandeln, wir versuchen dieses Friedensabkommen mit den FARC von 2016 nochmal weiterzudrehen, auf andere Gruppen auszudehnen. Das hat in der Regierung Petro nicht geklappt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Regierung abgewählt worden ist. Die Gewalt hat zugenommen, die Coca-Produktion hat zugenommen. Also dieser Ansatz eines umfassenden Friedens hat einfach nicht funktioniert. Viele befürchten jetzt, dass wir zurückkommen zu diesem Plan Colombia. Der Plan Colombia war von 1998, 2000 ungefähr so ein Militärplan, der auch gestützt von den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde, auch unter Inkaufnahme der Repression gegenüber linken AktivistInnen, GewerkschafterInnen, Landbewegungen, KleinbäuerInnen. Und dass diese harte Hand, die Abelardo versprochen hat, jetzt zurückkommt, würde den Konflikt, also den bewaffneten Konflikt, nochmal eskalieren und eben auch für die zivile Bevölkerung, gerade in den ländlichen Regionen, die übrigens mehrheitlich für Iván Cepeda gestimmt hat, wie man jetzt auch sehen kann, nochmal deutliche Verschlechterung der Situation bedeuten.
Du hast es auch schon angerissen, blicken wir nochmal auf das politische System Kolumbiens. Du meintest, dass eben der Präsident nicht durchregieren kann und quasi auf die parlamentarische Zustimmung
angewiesen ist.
Vielen Dank, Wortfindungsstörung. Vielleicht mal ganz konkret, inwieweit unterscheidet sich zum Beispiel das parlamentarische System, das politische System in Kolumbien im Vergleich zu dem in Argentinien?
es ist ähnlich, also es ist beides in der Präsidentialdemokratien. In Argentinien ist nochmal die Sache, dass du deutlich föderalere Elemente hast. Insgesamt, es ist aber durchaus ähnlich, wenn du jetzt den konkreten Fall, also jetzt von der institutionellen Ebene absiehst, sondern den konkreten politischen Fall betrachtet, du hast, in Argentinien ist es ja so, dass Milei, den Abelardo de Asprey ja auch ein bisschen nachgeahmt hat, auch in der Kommunikation und in den Versprechen beispielsweise in die Staatsausgaben stark zu senken, also Bürokratie abzubauen, sehr viel einzusparen in staatlichen Strukturen. Das ist ja eine Kopie von Milleis Vorschlägen. Bei Milei ist es so, dass er eben teilweise auf die Unterstützung bzw. Stimmen auch aus dem rechten peronistischen Lager, aus dem konservativ peronistischen Lager setzen kann. Deswegen konnte Milei ja vor einigen Wochen auch eine wichtige Arbeitsmarktreform durchsetzen. Das muss ich jetzt zeigen. Also Abelardo de Asprey wird fälschlicherweise eigentlich so ein bisschen als Outsider gelesen. Er ist insofern kein Outsider, dass er eben die Unterstützung von einigen wichtigen Wirtschaftskonglomeraten oder wirtschaftlichen Akteuren hatte, von für die zweite Runde von vielen auch von politischen, traditionellen Akteuren der etablierten Parteien oder etablierten Strukturen. Er war insofern eben ein Outsider, weil er eben überhaupt keine politische Erfahrung hat. Er war ja Rechtsanwalt, irgendwie auch von Drogenbossen, von Paramilitärs. Das muss man jetzt sehen, wie sich das politisch konfiguriert. Kolumbien ist da in meiner Wahrnehmung ja noch relativ stark irgendwie republikanisch, dass man eben dieses Respekt der Institutionen ist was ganz Wichtiges. Das war auch ein wichtiger Punkt, warum Abelardo de Asprey ja, glaube ich, gewonnen hat, auch teilweise auch Stimmen aus der Mitte der Gesellschaft gewinnen konnte, weil die Regierung Petro eben gesagt hat, okay, wir wollen die Konstitution von 1991, die Verfassung von 1991 reformieren. Wir wollen eine verfassungsgebende Versammlung. Und da reagieren KolumbianerInnen teilweise dann sehr empfindlich, wenn es darum geht, nochmal diese politische Grundordnung dann zu überwinden, gerade aus dem, wenn es um MittewählerInnen geht.
Vielleicht noch zwei Sätze zu dieser Rolle des angeblichen Outsiders. Unterstützung hat Esprit ja auch durch US-Präsidenten Trump erfahren, der zur entsprechenden Wahl aufgerufen hatte. Welche Konsequenzen könnte das haben, sollte er tatsächlich Präsident werden?
Naja, also wenn wir das regionalpolitisch betrachten, ist es natürlich ein weiterer Rechtsruck, also so ein weiterer Ausdruck dieser Donroe-Doktrin. Also man hat jetzt nicht militärisch interveniert wie Anfang des Jahres in Venezuela, aber schon politisch auch hat ganz klar den Kandidaten de la Espreya unterstützt. Damit kippt sozusagen Südamerika oder Lateinamerika nochmal weiter nach rechts mit Milei in Argentinien, Bukele in El Salvador, Noboa in Ecuador. Es sind Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte Wahlen in Brasilien. Da könnte es auch wieder nach rechts kippen. Das heißt, also wenn es so aus US-politischer Perspektive zu lesen wäre, dann versucht man eben wieder Einfluss zu gewinnen. Der Einfluss wird größer werden. Stichwort auch militärische Intervention gegen die Guerilla beispielsweise. Das setzen auch wieder verstärkt auf einfach eine engere politische und wirtschaftliche Beziehung, weil die Regierung Petro ja versucht hatte, so ein bisschen die außenpolitischen Beziehungen zu diversifizieren, hat insbesondere in den arabischen Raum auch geblinkt, nach Asien geblinkt. Und Kolumbien wird sich unter de la Espreya, wenn er denn dann offiziell Präsident werden sollte, dann auch wieder stärker an die USA annähern. Das hat de la Espreya auch gesucht. Und das ist eigentlich auch der Sieg von de la Espreya, ist auch ein Sieg der US-Administration unter Marco Rubio auf jeden Fall, ne? Der ja so ein bisschen der Spin-Doktor hinter der US-Lateinamerika-Politik ist.
Mhm. Zum Schluss vielleicht noch ein Ausblick. Du hast es schon ein bisschen angerissen. So einfach wird es nicht für den wahrscheinlich amtierenden Präsidenten eine Kettensägenpolitik, wie es ein Milei wünscht, durchzusetzen.
Naja, es gibt immer noch man kann immer noch mit Präsidialdekreten versuchen zu agieren. Also natürlich hat man im Präsidentialsystem, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, natürlich immer auch eine Möglichkeit, ne, also als starke Exekutivgewalt, den Kongress zu übergehen. Das ist aber in der kolumbianischen Politik nicht so sehr Uso. Das wurde schon gemacht, ist aber immer so ein bisschen on the edge. Also es ist immer so ein bisschen, also da ist der Kongress bzw. auch die Judikative auch immer sehr, sehr stark. Das muss man sehen. Also das heißt nicht, dass Espreja dadurch irgendwie dann zurückgehalten werden kann. Wie gesagt, sein Diskurs war jetzt eher versöhnend. Das muss man aber dann sehen, was das in der Praxis eben bei den politischen Vorschlägen bedeutet und inwiefern er sich dann möglicherweise auch über den Kongress hinwegsetzt, beziehungsweise Allianzen mit den etablierten politischen Kräften, vor allem auf der Rechten und auch im Zentrum sucht.
Und welche Möglichkeiten gäbe es denn aus der Bevölkerung raus, quasi entsprechende Vorhaben, sollten sie kommen, zu verhindern?
Ja, die Straße, also die kolumbianische Linke, die sozialen Bewegungen in Kolumbien, und das zeigt ja auch das Ergebnis von fast 50%, beziehungsweise fast 13 Millionen Stimmen. Also die kolumbianische Linke ist sehr stark, ist sehr gut organisiert. Nicht nur, seit sie vor 4 Jahren, sagen wir mal, die Macht übernommen hat, auch wenn man das nicht so vereinfacht eigentlich sagen kann. Also die kolumbianische Linke oder die kolumbianische Zivilgesellschaft, der progressive Teil der Gesellschaft, ist sehr stark auf der Straße. Ja, sie sind sehr gut organisiert. Es wird zu Protesten kommen, auf jeden Fall. Die geplanten Politiken, sei es jetzt in Sachen Sicherheitspolitik, sei es in Sachen Repression, auch autoritäre Politik gegenüber Kriminalität, sei es in den angekündigten Reformen des Sozialstaates, sei es im Bürokratieabbau. Das wird zu Protesten führen, das politische Ambiente wird heiß sein. Und beispielsweise die Studierenden, die Lehrkräfte und so weiter, da haben schon gezeigt, dass sie einfach auch mit Mobilisierung auch Dinge verhindern können. Es ist zu hoffen, dass das gut ausgeht, dass das nicht mit Gewalt beantwortet wird, wie Abelardo Lesbreya das auch angekündigt hat, dass er die Pressefreiheit auch respektiert. Er hat ja auch die Presse sehr stark angegriffen und auch angekündigt, eben gegen Opposition und unliebsame Journalisten vorzugehen oder JournalistInnen vorzugehen. Das muss man sehen. Also ich, auch wenn jetzt dieser Diskurs sehr konziliant war, die kommenden 4 Jahre werden wir vielleicht öfters nochmal hier im Studio über die soziale und politische und wirtschaftliche Lage in Kolumbien diskutieren. Würde mich freuen. Aber noch in dem Sinne, dass wir Kolumbien zum Thema machen, aber natürlich nicht im Sinne, also weil das Ergebnis ist ja niederschmetternd auf der anderen.